Herzlich willkommen im Triathlon Chat 171 und heute ist es eine gute Mischung aus Elternberatung wieder, das harte Leben der alleinerziehenden Väter und dem Kanarienvogel-Lifestyle des Coaches. Nicky Boy ist in der harten Realität in Köln aufgeschlagen, während ich hier nochmal so ein klein bisschen das Camp-Leben genieße. Wir haben aber relativ schnell dann den Switch bekommen. Tatsächlich, ich weiß gar nicht genau wie, aber nochmal Saisonausblick, die brutale Leistungsdichte im Profisport auf der Langdistanz und auf der Halbdistanz auch, wie sich das einfach verändert hat und haben über große Comebacks von einigen der großen Namen gesprochen.
So sind wir drauf gekommen.
Genau. Ein zweifacher Ironman-Champ, ein zweifacher deutscher
Gibt's ein Comeback in Kona?
Okay, deswegen nicht mehr lange quatschen, rein in die Werbung und danach rein in den Triathlon-Chat.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Die zwei Welten prallen aufeinander.
Heute finden wir ein paar Themen, Nils, und ich sag's vorweg. es wird heute wieder nicht aufgrund einer zweiten, dritten, vierten Aufnahme wieder eine etwas verkürzte Aufnahme. Weil ich habe einfach nicht mehr Zeit.
Der Papa-Alltag schlägt ein bei Nicky Boy. Du bist alleine mit Frieda.
Bin alleine mit Frieda, habe ich ja angekündigt, 2,5 Wochen. Und natürlich, wie könnte es anders sein, wird Frieda krank. Ich kann sie nicht zur Tagesmama bringen. Und das komplette Konstrukt, was eh schon auf einen so einem wackeligen, weißt du, so ein, das steht auf so einer wackeligen Stelze, wo unten drunter, auf zwei Stelzen. Eine steht vernünftig. Die andere, die ist so ein bisschen wackelig schon, da sind auch so drei Holzplatten so drunter gelegt, weil die ist kürzer als die andere, weißt du?
Und in die Richtung kippt das jetzt gerade ganz gewaltig. Ja,
da wurden jetzt diese Holzplatten, die drunter lagen, da wurde jetzt die erste weggeschlagen. Und jetzt ist das Ganze, ja, das ist schon, ich glaube, es ist schon gekippt. Aber ja, zum Glück habe ich jetzt nochmal so einen Slot, 1,5 Stunden freiräumen können. Omi ist gekommen und passt auf Frieda auf, zum Glück. Und ich dachte eigentlich, das wird auch ganz entspannt. Weil Omi ist eigentlich auch mega angesagt und es funktioniert immer richtig gut, sieht die auch regelmäßig, aber Kind krank, hat da noch schön auf mir eben eine Stunde auf der Couch gepennt. Ich nehme den Laptop, Klappen zu, will hochgehen, sie kommt an meinem Zipfel, nein, Papi, hier bleiben. Ich dachte so, oh nein, ey. Eigentlich hätte ich vorher jetzt hier gerade noch einen Call gehabt, den habe ich schon auf Freitag verschoben. Also du siehst, die eine Woche Training, die war richtig gut. Und danach.
Und jetzt ja, tätest du seit fünf Tagen.
Danach habe ich auch wieder zweimal trainiert.
Aber wie hast du schön mit Strati besprochen? Es ist ja alles nur Spaß. bei uns geht's um nichts.
Ja, das ist, das realisierst du halt immer mehr, ne? Wenn sowas ist. Ich meine, ich kannte das ja vorher, klar, Papi sein kannte ich auch schon, aber es war dann immer, dass dann Jana und ich zusammen waren. Und wenn mal Jana weg war, dann halt so für ein Wochenende. Das kriegst du ja mal gut kompensiert, aber wenn halt unter der Woche auch nur eine Person alleine da ist und du hast irgendwie Arbeit, die Kleine, ein paar Termine, Katastrophe. Da ist halt nicht Training das Erste, was runterfällt, sondern das ist schon lange weg.
Ja, das ist ja das, was ich zu dir meinte. Das ist immer bei mir.
Warte. Das muss ich auch noch in den Kontext bringen. Das Gute ist natürlich auch noch, warum, also pass auf, die Krankheit war, die erste dieser Holzplatten wurde weggeschlagen. Die zweite ist, dass Frieda sich jetzt überlegt hat, ab dem Moment, wo Mami nicht mehr da war, Mittagsschlaf? Nö, könnte ich doch auch mal skippen. Dementsprechend ist dann ab 17 Uhr, wird die so müde und alles ist nur noch falsch. Das kommt auch noch dazu. Also du siehst, hier ist Action auf jeden Fall. Mir wird nicht langweilig.
Bedeutet, dass sie dann so wahrscheinlich gegen 18, 18.30, 19 Uhr im Bett ist. Man nimmt sich immer vor, danach setzt man sich an den Rechner. Und dann merkst du so eine Stunde später, wie die Konzentration weggeht und die Augen zuklappen, weil du selber auch komplett im Arsch bist.
Sagst du, wie es ist? Um 10 Uhr waren die Augen bei mir zu.
Einmal wieder der Crashkurs, alleinerziehend.
Ja. Herzlich willkommen in der Realität.
Und ich wollte eigentlich gerade, ich habe mir so überlegt, was besprechen wir heute? Denn bei mir ist es ja immer noch die Vivienda Edition. Und ich hatte überlegt, ich erzähle so vom harten Alltag. Das erste Camp ist vorbei. Das zweite Camp startet. Und du musst dich reinfuchsen, weil das Masterclass Camp, was jetzt ja so eine Premiere war, hat richtig, richtig gut funktioniert. Also hat super Spaß gemacht, ganz wenig Teilnehmer, viele Coaches, ganz enge Betreuung, Nutrition Partner am Start, Laktatkontrollen, und es war echt faszinierend zu sehen, wie alle 18 Teilnehmer, die dann doch unterschiedlichste Leistungsklasse waren. Also da waren tatsächlich so ein paar Athleten so Richtung Sub-9, also die schon richtig was drauf hatten. Und dann waren da auch viele, die tatsächlich Bock auf den Sport haben, richtig Bock auf den Sport haben, auch total ambitioniert sind, aber doch noch gar nicht lange in dem Sport drin sind. Mhm. Und das hätte ich so eigentlich gar nicht erwartet, war aber halt total cool, weil du dadurch jetzt nicht nur Heizdüsen hattest, sondern du hattest auch welche, die halt, keine Ahnung, eine Abfahrt beispielsweise, dass du denen halt einfach nochmal zeigst, wie man eine Abfahrt richtig runterfährt und sowas. Das ist ja total dankbar, weil du dann ja wirklich 1:1 erlebst, erster, zweiter Tag, die haben teilweise richtig Angst runterzufahren, und du weißt ja selber, wie das ist mit dem Wind, da denkt man dann ja auch so uiuiuiui. Und dann zeigst du denen einfach mal so, wie man Ideallinie fährt, wann man bremst, wann man die Bremse loslässt. Und auf einmal nach 2 Abfahrten macht denen das dann sogar Spaß. Und das ist dann ja so eigentlich dieses ganz, ganz Tolle an diesen Camps, dass du sehr schnell dieses positive Feedback bekommst. Und das ist natürlich bei Athleten, die schon sehr ambitioniert sind, für die das eigentlich selbstverständlich ist, ist dieses relativ schnelle positive Feedback natürlich schwerer. Und das ist natürlich extrem motivierend in so einem Camp. Aber die gesamte Gruppe war halt total cool. Da war auch keiner, doch 2 kannte ich vorher schon. Ansonsten kannte ich keinen der Teilnehmer vorher schon. Und es war halt einfach echt so, auch Premiere, dann bist du immer so ein bisschen aufgeregt. Wie funktioniert das Ganze? Wie wird's angenommen? Wie waren die Guides? Auch die Guides, wir hatten teilweise Gruppen halt von Radfahrt mit 5 Leuten. Und das ist natürlich super entspannt, weil du dir keine Sorgen machen musst, dass irgendwas passiert. Du kannst wirklich individuell auf die Leute eingehen. Also es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und dann war harter Cut. Du hast so einen Tag, das war dann ja am Tag nach deiner Abreise. Du hast dann so einen Tag, wo du dich so ein bisschen resetten kannst, wo du halt irgendwie morgens dann die eine Gruppe verabschiedet und am nächsten Tag oder am gleichen Tag um 17 Uhr ist dann Auftaktlauf vom Running Camp, und das ist genau das Gegenteil, also auch super nette Truppe, nicht das genaue Gegenteil, aber da sind halt 80% Wiederholer. 35 Teilnehmer, irgendwie 20, 25 kennst du schon, auch eine super angenehme Gruppe, aber dieser Switch von dem einen Camp in das andere, vor allem auch wenn das eine ein Triathlon Camp war, jetzt hast du ein Running Camp, das ist irgendwie war das die ersten 1-2 Tage echt schwierig, da so wieder reinzukommen in diesen Rhythmus, der halt ein
dass du wieder laufen musst, oder was?
Dass du wieder laufen musst.
Immer, aber dass du genau, auf einmal so viel laufen musst, das war wahrscheinlich das größte Problem. Oh.
Nicky Boy, ich sag's dir, wir waren auf der Bahn 5x 1200 und ich bin die dann auch richtig mitgelaufen. Hab da dann auch nochmal Laktatkontrolle eingebaut. War auch wirklich vernünftig, aber dann am nächsten Tag, und das ist ja wirklich das, was ich zu Hause vermeide, diese Back-to-Back-Runs, weil das merke ich dann halt doch irgendwie. Und dann am nächsten Tag hier 20 Kilometer durch die Canyon Hills. Und dann auch noch Gregor, ein Hamburger, mein Nachbar sogar, der in Hamburg jetzt unter 2:40 laufen will, hat er auch locker drauf, hat in seiner Jugend Leichtathletik gemacht, ist mal eine 30-30 gerannt und hat richtig Bock, hier Kilometer zu sammeln. Und der dann immer so richtig, weißt du, immer so 2 Schritte vor einem und erzählt die ganze Zeit. Und du denkst so, oh Gregor, können wir nicht so 10 Sekunden wenigstens
pro Kilometer? Die musst du einfach laufen lassen, das ist nicht deine Leistungsklasse. Die musst du einfach laufen
aber das
lassen.
Aber an dem Tag war das dann wirklich so, er hat ja am Tag vorher, hat er schon Paddy, der auch richtig schnell läuft, auf der Bahn kaputt gespielt. Also der raucht hier quasi alle Guides raucht er auf, und irgendeiner muss halt immer dran glauben, und ich musste dann bei dem Long Run dran glauben. Und da habe ich mir eigentlich erzählt, dass ich jetzt so ein bisschen jammer und bei dir so ein bisschen die Sehnsucht wecke, wie es halt war hier vor einer Woche noch im Las Playitas. Aber das ist jetzt natürlich alles komplett zunichte gemacht. Wenn ich höre, dass der Alltag dann wieder aus kotzender Tochter und wenig Schlaf besteht. Das sind halt diese wunderschönen Parallelwelten, in denen man sich bewegt, wenn man im Trainingslager ist und dann zu Hause wieder in der Realität aufschlägt.
Ja, und auch.
Aber man sieht es also nicht an. Das ist ja das, was ich zu dir meinte. Du siehst eigentlich, ich bin eingestiegen, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Nicky Boy, du siehst richtig gut aus. Und dann war deine Aussage: komplett fettige Haare, hab nicht geduscht, nicht gepennt.
Ja, das Pennen ging, weil das Kotzen fing erst heute Nacht um 5 an. Vorher war es nur eine Erkältung. Das steigert sich ja dann immer so schön. Ja, hoffen wir, dass es bei einer Nacht bleibt, und sonst konnte ich einigermaßen schlafen wenigstens. Aber es geht natürlich vor allem ums Training und die ganze Orga, alles, was du dir überlegt hast, ist natürlich schon wieder über den Haufen geworfen. Sport kannst du vergessen, arbeitstechnisch schaffst du nicht das, was du schaffen solltest. Und da sieht man erstmal wieder, wenn man so als Paar auch gut funktioniert und ein gutes System aufgebaut hat, wie man seine ganzen Aufgaben schafft. Wenn dann ein Ding wegbricht, das ist nicht so, nicht eine kleine Schraube, die da fehlt oder so, das ist direkt Motorschaden. Aber wirklich direkt Motorschaden. Und das ist schon krass. Das realisiert man halt ja einfach im Alltag nicht, ne? Da läuft's einfach und du machst so dein Ding und klar ist mal stressig und mal nervig und, aber es funktioniert halt oder es ist immer irgendwer da, der dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Energie hat oder übernehmen kann. Aber wenn du das nicht hast, Junge, 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 Junge. Also da kann ich echt froh sein, dass das bei uns einfach ein gutes System aktuell ist und gut funktioniert, dass ich da auch die Sachen hinbekomme, die ich hinbekommen will, muss und auch noch sogar ein bisschen Sport machen kann. Also das ist guter Reminder, dass das nicht selbstverständlich ist, ne? Das muss man auch mal sagen.
Voll.
Also das habe ich gestern Abend, wo ich dann um 5 Uhr nicht mehr einpennen konnte nach dem Wechsel der kompletten Sachen, da habe ich dann auch gedacht, genau das, ja. Also wenn es läuft, das muss man eigentlich dann zwischendurch immer mal hier knock on wood und als nicht als gegeben sehen, sondern sagen, oh geil, dass es so ist, wie es ist.
Ja, und Kudos an dieser Stelle tatsächlich auch nochmal an alle, die das alleine schaffen. Also das ist, sagen wir auch immer wieder, das ist für mich unvorstellbar, wie man diesen zeitintensiven Sport machen kann und noch alleinerziehend Kinder großzieht, selbst wenn es irgendwie im funktionierenden Patchwork-Konstrukt, dass man auch mal wieder ein Wochenende frei hat oder vielleicht auch mal wochenweise, da gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Das erleichtert das natürlich, aber trotzdem, das ist schon wirklich extrem faszinierend zu sehen. Und auf der anderen Seite, ich meine, das hast du jetzt, timingmäßig hast du es ja wieder gut geplant nach dem Trainingslager. Es ist ja nicht schlimm, wenn du ein bisschen Luft dran lässt. Also nächste Woche sollte Frieda dann auch wieder fit sein, damit dann die Reize wieder kommen können.
Ich hoffe.
Aber was man ja wirklich sagen muss, und ich glaube, da werden wir ganz, ganz viele von denen, die halt in der Situation sind, beipflichten, dass dieser Sport in der Situation dann tatsächlich ja so diese Me-Time ist, die man einfach auch braucht. Das ist natürlich, wenn man so wie wir jetzt ein funktionierendes Familienkonstrukt hat, du hast es gesagt, knock on wood, man das irgendwie richtig gut hinkriegt und sich gegenseitig auch unterstützt, dass mal der eine ein bisschen Freiraum bekommt, dann mal der andere ein bisschen Freiraum bekommt. Das ist schon richtig, das ist, wie du sagst, das darf nicht selbstverständlich sein, das ist schon richtig cool. Und wenn man das nicht hat, dann ist es halt umso wichtiger, dass man wirklich rausgeht und halt auch mal so ein bisschen abschalten kann, weil das ist ja wirklich einfach auch Stress, muss man einfach so sagen. Und da hilft der Sport natürlich total, einfach wieder auf klare Gedanken zu kommen, auch so ein klein bisschen, vielleicht, wenn es einfach nur ein kleines Ziel ist, Sprintdistanz, olympische Distanz oder einfach auch nur rausgehen und trainieren oder Sport treiben, damit man sich halt ein bisschen abschalten kann. Das ist dann schon immens wichtig. Hat natürlich auch den Vorteil, wenn man diesen Sport macht, dass man das alleine machen kann, dass man keinen Spielsport hat, wo man irgendwie einen Spielpartner braucht beispielsweise. Das ist dann auch immer schwierig, wenn man halt spontan dann vielleicht, weil die Kleinen irgendwie, Oma ist dann doch mal für eine Stunde da und die nutzt man dann, um laufen zu gehen. Irgendwie sowas. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Aber generell, also wirklich ein Riesenrespekt, weil das ist schon, also generell Respekt vor Alleinerziehenden und dann aber, wenn man noch Sport macht und irgendwie auf Ziele hinarbeitet, das ist schon wirklich krass und das erfordert halt ein wirklich unglaubliches Commitment, weil man halt überhaupt nicht mehr das hat, was man ja im Trainingslager eigentlich ein bisschen haben sollte. Wenn man dann sportliche Leitung hat, ist es auch ein bisschen schwierig, aber so dieses mal die Seele baumeln lassen. Das ist ja auch tatsächlich das, jetzt ein Camp, wie gesagt, ist Haken hinter. Zweites Camp ist gerade im vollen Gang, aber da haben wir heute Entlastungstag und das ist das, was du den Leuten auch anmerkst. Am Anfang tun sie sich da unheimlich schwer mit, dass sie auch mal frei haben, dass sie halt nach einer Trainingseinheit sich auch mal hinlegen können, Buch lesen können, vielleicht sogar nochmal ganz verrückt irgendwie Mittagsschlaf machen können. Da brauchst du ja schon wieder Energie, ich habe es immer noch nicht geschafft. Da gab es ja auch schon Beschwerden. Wir hatten es vor, ich glaube, wir hätten es auch gemacht, wenn wir nicht den Podcast mit Strati hätten zweimal aufnehmen müssen.
Exakt.
Wir hatten eigentlich schon Court reserviert, 17 Uhr, mit Aki war das Ding schon und ich glaube Tom wollte noch mitspielen. Also die Doppels standen eigentlich schon. Es war ganz klar, um 17 Uhr spielen wir am letzten Tag von denen nochmal Paddle-Tennis und dann haben wir halt realisiert, nee, Podcast müssen wir ja nochmal aufnehmen. Aber war eine gute Episode und auch die Episode danach hat mir gefallen.
Auf jeden Fall.
Fred.
Ja.
Denn die beiden Jungs haben jetzt die Kanaren verlassen. Strati ist gestern geflogen. Mit dem habe ich dann gestern zumindest noch mal eine Viertelstunde beim Frühstück zusammengesessen. Das hat auch noch mal extrem Spaß gemacht. Der hat auch echt auf ein positives Camp zurückgeguckt. Also der hatte, glaube ich, eine Laufeinheit, die er nicht so absolvieren konnte, wie er wollte. Ansonsten hat er dann tatsächlich doch alles durchgezogen, hatte einen richtigen, ja, hatte echt Druck auf dem Pedal. Also er meint, er hat noch nie so ein Standgas gehabt und auch so die Intervalle, die waren richtig, richtig gut. Am letzten Tag, Profi-like, vergessen seine Batterie aufzuladen.
Ja, das habe ich gesehen.
Ich weiß nicht mehr genau wann. Auf jeden Fall ist er dann zurückgefahren, hat sie ans Kabel gehängt und hat dann so überlegt, fahre ich danach nochmal, und hat aber relativ schnell realisiert, dass es jetzt auch reicht. Und das ist ja tatsächlich so dieses Phänomen, was wir auch schon öfter mal besprochen haben. Es ist völlig egal, ob du eine Woche im Camp bist, 10 Tage, 2 Wochen oder 3 Wochen. Die letzten Tage sind immer so, dass du denkst, ich habe keinen Bock mehr.
Oh nee, die eine Woche, das war jetzt bei mir nicht so. Das muss ich sagen, da bin ich
sechs Stunden gefahren.
Eine Woche, das ist schon, wenn du eine gute Gesellschaft hast und so, das ist, also klar, wenn du, ich bin es ja jetzt auch nicht so rangegangen, dass ich mich am, also viele, glaube ich, zermörsern sich auch schon in Tag 1 bis 3, wenn sie wissen, sie sind nur 7 Tage da.
Definitiv.
Das habe ich ja nicht gemacht, also ich bin jetzt nicht an Tag 2 schon 6 Stunden gefahren und bin 5x1000 gelaufen auf der Bahn, sondern ich habe eher hinten raus die letzten 2 Tage nochmal zwei Rieseneinheiten gemacht, aber so rum war es dann sehr gut manageable und ich wäre gern noch einen Ruhetag da geblieben und hätte noch eine Woche drangehängt, muss ich sagen. Natürlich gerade mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was auf mich wartet. Aber gut, reden wir nicht weiter drüber. Das ist halt, wie es ist und gut ist. Aber Nils, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast schon. Du bist ja auch jetzt gerade eigentlich durch die Camps und du machst ja noch ein paar Camps auch wieder gut im Training. Und ich habe noch einen Grund, dich nochmal wieder in irgendwas reinzulabern dieses Jahr. weil du hattest ja auch irgendwann nochmal so eine Zahl und dann mit, wann man Hawaii nochmal versuchen könnte. Es gibt jetzt noch einen, der zurückkehrt, der nochmal Hawaii machen will.
Der hat das Ding aber auch schon zweimal gewonnen. Und ist mein Jahrgang. Habe ich tatsächlich heute Morgen gesehen und finde ich auch extrem cool. Der Nominator kommt zurück auf die Insel.
20 Jahre nach seinem Sieg?
Ja.
Will er nochmal?
2006.
Will er nochmal einmal Hawaii machen? Nils.
Kann ich total.
Mit Norman nochmal an der Startlinie. Du bist jetzt gut in Shape. Das Trainingslager läuft.
Ach so. Nein. Also gut in Shape ist ja wirklich relativ. Und er muss ja auch kein Quali-Rennen machen. Er ist ja als Weltmeister qualifiziert auf Lifetime. Das waren ja noch die Weltmeister, die auf Lifetime qualifiziert werden. Ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, habe ich überlegt.
Meinst du, wir kriegen dich da rein über irgendeine CEO-Wertung oder so?
Nein, nee, das würde ich nicht machen. Nein, wenn, dann würde ich mich qualifizieren wollen. Das ist, nee.
Du willst dich qualifizieren?
Nein, wenn, dann würde ich mich qualifizieren wollen. Nein. Oh, du bist aber auch. Aber guck mal, Nicky Boy, du bist auch ein Experte. Eigentlich bist du doch derjenige, der jetzt endlich mal das starten soll.
Du siehst ja, wie es bei mir läuft. Ich bin rot gemeldet.
Ich habe 8 Starts auf der Habenseite.
Und ich kann dir sagen, aktuell.
Ach komm.
Läuft noch mehr gegen dich als mit dem Quali-Versuch in Frankfurt bis jetzt. Da war wenigstens bis Februar noch gut und dann im März wird es erst schlecht. Jetzt läuft sie. Aber vielleicht ist es auch gut. Vielleicht habe ich dann diesmal schon alles an die Seite geschafft. Und ab Ende Februar kann ich dann bis Juli durchziehen und dann wird's richtig geil.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wo du schon bei großen Verkündigungen des Starts bist, weil das hast du, glaube ich, nicht mitbekommen. Hast du mitbekommen, wer seinen Start schon verkündet hat? Und da habe ich überlegt,
und sein Sieg, eigentlich Jelle Gehns?
Nee, also Jelle Gehns will Langdistanz machen, oder? Will sich für Kona qualifizieren
Ziel,
und gewinnen.
Ziel ist, genau, Ziel 2026 ist, er hat eine Ansage gemacht, ich habe es auf Insta gesehen bei ihm, Ziel ist Kona Quali und natürlich Sieg.
Ja gut, was willst du als 73-Weltmeister, wobei der noch nie einen Ironman
gemacht hat.
Das gesunde Selbstbewusstsein.
Das ist schon so, ich würde sagen, eine Liga Selbstbewusstsein Christian Blumenfeld.
Und Hayden Wild will neuseeländischer Zeitvermeister werden. Kriegen alle gerade ein bisschen Überwasser, glaube ich.
Das ist noch an mir vorbeigegangen. Also, das habe ich noch nicht in der Timeline gespielt.
Doch, er fährt das TT mit, neuseeländische Meisterschaften. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich darüber Gedanken macht, das Ding gewinnen zu wollen.
Nee, das funktioniert ja auch, glaube ich, nicht gegen die Spezialisten. Das wäre.
Also
er ist ja gut, aber das ist, glaube ich, nochmal komplett Next Level einfach. Aber
total.
Wir werden sehen. Ich meine, Taylor Nipp hat da auch.
Don't challenge Shane Wilde. Also wenn dann er. Aber ich glaube tatsächlich auch, also also die Wahrscheinlichkeit, dass Jelle Gaines auf Hawaii gewinnt, ist, glaube ich, größer als dass Shane Wilde die Zeitfahrmeisterschaften in Neuseeland
gewinnt. Da gehe ich mit. Aber was für eine Ankündigung meintest du dann, wenn du nicht Jelle Gaines meinst?
Wer sein Start in Rot ausgeplappert, weiß ich nicht, ob er das ausgeplappert hat, aber normalerweise ist es ja so, dass Felix da immer sehr, sehr hinterher ist, dass die Profiathleten nicht erzählen, dass sie in Rot starten. Und es ist einfach auch der, dem man das zutraut, weil er halt einfach immer sagt, was er auf der Zunge hat und das so auch so erzählt, wie dass er nächste Woche nach Mallorca ins Trainingslager fährt.
Dann kann das ja nur KB sein.
Nee, KB nicht, Jonas Schomburg.
Schön, die geil.
Ja, schön.
Schön, okay, das habe ich nicht mitgekriegt.
Schön Interview mit Frank Wechsel nach seinem Sieg bei der Challenge in der Wüste, wo wir auch nochmal kurz drüber reden müssen. Und dann hat er halt erzählt, hat Frank ihn so gefragt, wie denn die Saison so bei ihm aussieht und wie man sich das vorstellt bei Jonas. Hat er mit Papa Arndt gut besprochen, also über euch mal ein bisschen alles. T100, dann natürlich Rot, Hawaii steht auch auf der Pfanne. Und wo ich wirklich lachen musste.
Ich habe einfach jedes Race gemeldet von jetzt bis Oktober.
Und auch Texas. Also Neuseeland ist ihm noch zu früh, weil er tatsächlich erst seit 3 Wochen wieder trainiert. Deswegen war er überrascht, dass er da so rasiert hat in der Wüste. Das war ja irgendwie so ein super souveränes Ding. Ich habe mir tatsächlich die Ergebnisliste nicht angeguckt, aber 2, 3 Athleten waren schon da.
Die anderen sind alle gestoppt an dieser Oase.
Du hast doch gehört, das war nicht für Profiathleten.
Ja, vielleicht haben sie es ja doch noch geöffnet.
Aber wahrscheinlich war Jonas einfach so müde nach Marbella, wie der noch nie zuvor war. Weil er hat ja noch so ein Programm, ist er ja noch nicht gefahren. Weißt du, 3 Langdistanzen, 70-3 Rennen, dann halt Nizza, danach das T100 Rennen, dann irgendwie Weltmeisterschaft, dann hat er noch die anderen T100 Rennen auch noch gemacht. Also der hat ja wirklich eine extrem lange, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Saison gemacht. Und dann war der wahrscheinlich einfach so müde, dass er mal nur 20 Stunden pro Woche trainiert hat und nicht 40. Und auf einmal geht die Form komme dermaßen steil nach oben, weil er das erste Mal in 13 Monaten regeneriert war, dass er die Kraft seines Lebens hatte und da das Rennen absolut rasiert hat. Nee, die ganz, ganz großen Namen haben natürlich gefehlt, aber ich fand das einfach so unfassbar cool, weil Jonas ja wirklich so eine coole Socke ist und er dann halt einfach erzählt hat, dass er in Rot startet und eigentlich diese Announcement ja immer mit ganz, ganz viel Bromborium angekündigt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Felix da nicht ganz so begeistert war, aber es passt auch irgendwie wieder zu Jonas. Und sehr cool fand ich dann auch, weil dann natürlich kam dann die Sprache auf die Weltbestzeit, das ist natürlich das, was die Medien dann immer hören wollen. Und da hat dann Jonas aber ganz klar gesagt, Leute, das kann man halt einfach nicht planen. Das ist halt so krass vom Wetter abhängig und von der Rennsituation, Renndynamik. Das ist etwas, was man halt einfach nicht machen kann. Und dann ist mir das auch nochmal bewusst geworden. Das ist mir dann nämlich tatsächlich auch in die Timeline gespielt worden. Die Streckenrekorde in Rot. Und das war ja schon krass, ne? Ich glaube, Frodo hatte das Ding auf 7,35 gedrückt. Vorher hatte Reli.
Andi Rehlert, das war 2011, wo ich gestartet bin auch.
2,42 war das, glaube ich. Nagelt mich jetzt nicht fest, aber so in der Relation 2,42 oder 39. Dann kam Frodo mit 7,35, nicht 2,735. Und jetzt hat er Ditlev halt einfach auf 7,24 und im Jahr danach auf 7,23.
Ja, ja.
Das ist einfach so abgefuckt schnell. Das ist unvorstellbar. Also crazy. Das ist, also, boah.
Man müsste mal gucken, das wäre mal ein interessanter Vergleich. Nicht jetzt, um irgendwie ins Boxhorn zu hauen. Das ist jetzt wieder falsch gewesen. Das kriegen wir wieder geschickt.
Die zweite Platte unter dem Holzflock ist gerade auch zusammengebrochen. Das Konstrukt, die Stangen lockt nicht zusammen. Du willst keinen in die Pfanne hauen.
Wir werden am Samstag wissen, wie das Sprichwort richtig heißt, Nils.
Das heißt wirklich so, du willst niemanden in die Pfanne hauen.
Ja, aber irgendwas mit so einem Boxhorn gibt's auch. Also was mich gerade, was du gesagt hast, interessieren würde, ist prozentual, wie viele Leute stellen dann gerade ihr Fahrrad ab nach 7:23. Meinst du, das ist ja über 50%?
Ja, ich glaube ja. Ja, ne? Doch, glaube ich schon. Das ist ja 1:23 Schwimmen plus 6 Stunden Radfahren.
Ja.
30er Schnitt.
Ja.
Wenn man sich das vorstellt.
Oder?
Stimmt. Wie abgefahren.
Wenn man, also nur um das mal in Relation zu setzen, wie abgefahren schnell diese Zeit ist und auch dann prozentual, ich meine, wenn du irgendwie jetzt, sagen wir mal, du machst deine erste Langdistanz und machst 15 Stunden oder sowas, das jetzt dann auf 12 Stunden zu kriegen, das kriegst du mit in Anführungsstrichen relativ wenig Aufwand in 1-2 Jahren, kriegst du das hin, wenn du gut trainierst. Aber halt, wenn man dann nochmal guckt, jetzt so meine Zeit 8:46 zu 7:23, das ist nochmal 1,5 Stunden schneller.
Ja, oder
1,5 und das auf diesem Niveau, also weißt du, das ist so für mich, das ist einfach nicht zu greifen. Das ist unfassbar schnell, ja. Das muss man sich echt wieder immer wieder irgendwie mal. Man kann es nicht greifen einfach. Das ist so stark.
Oder auch das Sub-9-Athleten, das ist ja immer noch so der Ritterschlag. So
ja,
Sub-10 bei den Frauen, Sub-9 bei den Männern, das ist halt einfach richtig, richtig stark. Und wenn die ins Ziel, wenn er im Ziel ist, haben die noch 1:37 Zeit.
Ja.
Also in der Regel sind die dann so bei Kilometer 20. Die haben 22 Kilometer Rückstand.
Das ist da, wo es Rennen anfängt, wo es richtig hart
sind. Sind aber immer noch Sub-9-Athleten. Und das ist völlig, völlig absurd. Also die ihm dann entgegenkommen, wenn er rechts abbiegt, weißt du, wenn du nach Rot reinlaufst, wo du so denkst, das sind so irgendwie Daylight-Finisher, das sind dann immer noch Kerle, die machen Sub-9, wenn sie gleichzeitig gestartet werden.
Oder früher, ich weiß noch, wie schnell diese Entwicklung jetzt ging. Ne? Klar, da spielt dann natürlich auch viel noch Aerodynamik auf dem Rad und Schuhe und so mit rein. Es ist jetzt nicht, dass die Leistung da explodiert ist. Da gab es irgendwo mal ich habe da bei GCN mal so eine richtig, nicht GCN, GTN, so eine richtig geile Grafik gesehen. Die hatten das mal analysiert. Irgendwie 5-8% Schuhe und das größte 20-30% kam wirklich über Aerodynamik, Bottle Placement, Nutrition und solche Geschichten auf dem Rad, durch die Radzeiten, die deutlich schneller gewesen sind. Reifen noch, genau, ja, aber Material am Rad halt vor allen Dingen.
Genau.
Und da ist aber auch einfach krass, wenn man sich hier so ein Sebi Kienle Sub 8 Debüt in Rot, das war Sensation damals. Und gut, dann hast du, wenn du jetzt überlegst, 7:23, ne, also fast 40 Minuten, hätte Ditlev dann auf den im Ziel gewartet.
Ja, das ist, ich finde es ehrlich gesagt fast noch, also was ich fast noch krasser fand, aber das geht ja in genau die Richtung, die du gesagt hast, dass der halt einfach 12 Minuten schneller ist als Frodo.
Ja.
Weißt du, das ist für mich so, wo ich so denke, das ist ja wirklich unvorstellbar und wirklich krass, aber ja, die Entwicklung, das ist abartig, also sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren. Wenn man dann auch sieht, wer hier alles im Januar schon auf den Kanaren trainiert, dann muss man sich irgendwie auch nicht wundern, dass halt auch bei den Amateuren ein einfach abartig hohes Niveau herrscht. Und ich bin gespannt, was der Nominator, um den Kreis zu schließen, was der Nominator da auf Hawaii zeigt, weil er hat ja gesagt, dass er da jetzt nicht einfach nur hinfährt, um irgendwie zu finishen. Also er will sich schon auch richtig vorbereiten und will auch das Material irgendwie auf neuestem Stand bringen. Er meint Windkanal, da hat er früher nicht gemacht, das will er jetzt auch nicht machen. Also so habe ich es nur beim Überflogen gelesen. Aber wenn der natürlich gesund ist und es schafft, pro Woche so 15 bis 20 Stunden zu trainieren, der wird schon stark sein. Also da bin ich echt mal extrem gespannt auf was er da rausholt. Und ich finde es cool. Also es ist ja immer so, wenn die großen Champions zurückkommen, das ist schon irgendwie eine coole Nummer. Und wer ja auch gesagt hat, dass er sehr gerne nochmal Weltmeister werden wollen würde, ist ja Cameron Brown, The Legend. Oh. Der ja vor, weiß ich gar nicht, gefühlt 3 Jahren erst seine Profikarriere beendet hat.
2022, der war mit mir auch im Rennen in Rot.
Genau. Mhm. Also war das tatsächlich dann sein letztes Jahr oder hat er da noch ein Jahr rangehangen? Ich weiß es nicht.
Ich meine, dass es sein letztes Jahr war, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ja. Entweder 22 oder 23 war es halt dann, wo er quasi spendet hat.
Genau.
Aber hat jetzt nicht so lange gehalten bei ihm dann. Worst Retirement Ever 2 neben
Phil Gaiman. Nee. Das wollte ich gerade sagen. Also er war ja zweimal Zweiter in Kona und ist ja auch genau wie Norman und ich auch 73er Jahrgang und hat dann ja angekündigt, als er seine Karriere beendet hat, dass er auf jeden Fall nochmal in der Altersklasse auf Hawaii starten will, weil er halt Weltmeister werden will. Und dann hatte er ja leider tatsächlich auch eine Herz-OP, wie Norman ja auch. Also das hat bei Norman ja tatsächlich auch die Karriere beendet, damals 2011. Deswegen ist es ja für ihn auch so ein Zurückkommen, einfach weil er halt gesagt hat, das war so ein Ende, was ein klein bisschen erzwungen war, und deswegen würde er einfach sehr gerne nochmal zurückkommen, 20 Jahre nach seinem Sieg. Und bei Cameron Brown war es so, dass er, oder ist es so, dass er auf jeden Fall wieder gesund ist, 100% gesund ist, halt auch immer noch saufit ist, und ich denke, dass nicht unbedingt, dass Cameron Brown dieses Jahr versuchen will, Weltmeister zu werden, weil er dieses Jahr dann 54 Jahre ist am Start. Ich denke mal eher, dass er dann übernächstes Jahr, also 2028, in der AK 55 dann angreifen will, weil das muss man tatsächlich sagen, das merke ich ja selber auch, dass so diese, wenn du jenseits der 50 bist, da zählt dann einfach wirklich jedes Jahr. Also du bist mit 50 dann doch nochmal meiner Meinung nach wesentlich fitter als mit 54. Also da baut dann jedes Jahr wirklich der Rückschritt, der schreitet voran, sagen wir es mal so. Und aber wäre natürlich mega cool, wenn die beiden da starten würden. Wobei ich da glaube, dass Cameron Brown natürlich ein ganz, ganz komplett anderes Niveau hat als Norman Stadler, der ja einfach wirklich viele Jahre, kann ich mir vorstellen, auch komplett raus war. Also der musste ja mit Sicherheit erstmal Reha machen und hat dann auch mit Sicherheit viele Jahre lang auf sehr, sehr niedrigem Niveau Sport gemacht. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Norman auch ein Typ ist, der immer so ein gewisses Grundrauschen hatte. Aber jetzt sicherlich nicht, der hat sicherlich keine 10 Stunden Sport gemacht oder so. Das glaube ich nicht.
Also aber es ist halt zweifacher. Spannend zu sehen auf jeden Fall.
Voll, total.
Also was ist, also wenn super, der jetzt cool, so eine richtig starke Zeit dahin zimmert, Nils? Würde dich das nochmal triggern? Ich bin da noch nicht drüber weg.
Nein. Nicht gewollt.
Ich will nicht wieder in irgendwas reinreiten, Mann.
Ich glaube, mir wird es, wenn du auf Hawaii startest, dann wäre es schon so, das wird mich dann schon so, und dann wäre ich da und würde dich sehen, dann würde ich auch so denken, scheiße, das wäre schon irgendwie auch geil. Ich habe auch so mit Strati, ich habe dann auch mit Fred noch hin und her geschrieben, stell dir mal vor, die beiden starten und du startest auch. Du bist mit Fred und Strati zusammen an der Startlinie auf Hawaii, wobei,
dieses Jahr ehrlich gesagt, dann Fall.
Nehmen, und vor allem dann will man auch lieber zugucken.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Das ist ja einfach so. Also wenn die zwei, die Young Guns, das sind keine Young Guns mehr, das haben wir ja auch festgestellt, da musste Strati auch lachen. Er war auch, als ich ihm erzählt habe, dass Jonas in Texas starte, war das jetzt auch nicht so, dass er geschrien hat, hurra.
Ja. Also, komisch. Wie? Hä? Hat er sich nicht gefreut? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ehrlich.
Noch ein sehr, also das ist, da geht's doch um nichts. Also
das gibt's halt einfach echt. Also es ist ja auch das, was
es gibt halt nicht unendliche haben. Plätze und dann natürlich die, vor allen Dingen, ich meine, da schielen die auch alle drauf, die Jungs, die Pro Series jetzt. Du siehst halt klar bei allen die Ausrichtung. Ich meine, klar, so ein Schomburg, der meldet einfach überall, guckt dann, wo er gut ist, was er mitnehmen kann. Aber das können auch die wenigsten Athleten, dass das wirklich gut geht. Und das Business wird echt immer, 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 immer schwieriger. Also da muss man halt auch nochmal so, ist ja einfach so, muss man einfach Kudos auch nochmal zu Fred wieder rüberschmeißen. Also das wird für ihn auch mit letztem Jahr und auch keine Ahnung, was dann jetzt dieses Jahr passiert, das ist ja nicht garantiert, dass es für den so, also weißt du, hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, Fred macht jetzt Langdistanz, ich sage, ja, Quali, egal wo, welches safe. Rennen holt er, und dann macht er da Top 5 oder Top 10 mindestens, und wenn einen guten Tag macht er Top 5. Sage ich heute nicht mehr, so, dass es ein Spaziergang ist. Und wie clever der sich einfach auch schon aufgestellt hat jetzt, dass er da richtig Kohle in die Hand genommen hat, dass in Tom investiert hat für diese YouTube-Serie, die Sachen aufzubauen, wo halt Sponsoren präsent sind und so. Das ist halt Profitum 2026, so dass du halt dich auch absicherst gegen dieses unfassbare, größer und stärker werdende Profifeld einfach, wo du nicht mehr sicher sagen kannst irgendwie, ja, ich gewinne halt meine 3-4 Rennen im Jahr, krieg da meine Prämien, hab dann meine Medien-PR-Termine und hab meine Sponsoren gut vertreten. Da geht's gar nicht darum, irgendwie noch so in der Zukunft, glaube ich, auch, klar kannst du es auch machen, da voll drauf setzen und sagen, ey, ich biete auch ein großes Social-Media-Following oder sonst was, das kommt eh, wenn du Erfolg hast, wird das eh automatisch immer größer, und je größer dein Erfolg hat, desto mehr kommt da auch. Das zeigt auch ganz eindeutig, wenn du guckst, wer Hawaii gewinnt, Da kannst du mal irgendwie wahrscheinlich 50, 100.000 Instagram-Follower, die dann dazukommen im ersten halben Jahr, weil du in so vielen Medien weltweit halt auch bist. Aber da einfach auch zu sagen, so, ey, ich hab da auch trotzdem noch was, wo meine Sponsoren und Partner stattfinden, selbst wenn ich halt mal nicht 3 Rennen gewinne. Das gibt einem, glaube ich, auch noch so ein bisschen, oder ist dann auch für so einen Athleten wie Fred, das gibt ja auch so ein bisschen Peace of Mind, glaube ich, dass du auch dann dich auf dich konzentrieren kannst, dein Ding machst und sagst, ey, ja, aber dann nächstes Jahr wieder und dann es kommt schon mein Rennen noch und da dran zu bleiben irgendwie. Weil wenn du das nicht hast und hast dann 2 Saisons, wo es nicht so richtig läuft, boah, dann wird es, glaube ich, auch im Kopf zäh. Also das ist schon krass. Ich meine, wenn man sich das anguckt, was da gerade passiert, es war immer so, dass diese Kurzdistanzler hochgekommen sind. Es hieß immer, ah, wenn der kommt, wenn Brownlee kommt, wenn Gomez kommt, sonst was. Ganz viele haben es auch nicht geschafft. Aber immer mehr von diesen Kurzdistanzlern jetzt so auch vor allem mit diesem Schritt noch mit T100 drücken da halt rein und schaffen es auch da richtig gut zu sein. Jelle Gehens ist dann jetzt auch so ein Beispiel, was dann interessant sein wird. Ich meine, große, große Ankündigung dafür, dass man noch nie Langdistanz gemacht hat. Kann auch völlig in die Hose gehen, wie bei den anderen großen Namen, die es schon bewiesen haben, dass es auch manchmal nicht funktioniert, obwohl man 73 Weltmeister ist. Ich meine, mir fallen da sofort Michi Rehlert ein. Anderer starker Athlet, habe ich eben schon gesagt, ein Gomez, der es auch auf den längeren Distanzen nicht ansatzweise hinbekommen hat, die Leistung abzurufen. Ein Alistair Brownlee. Ich meine, wenn man sich auch gedacht, ja, die fahren auch bei der Kurzdistanz immer vorne und ja, wenn der hochgeht, der rasiert alles. Und der war ja auch auf der Mitteldistanz auch super stark, aber wie oft war er dann verletzt oder ist irgendwie komplett hochgegangen, hat Krämpfe gekriegt, hat es einfach nicht ordentlich durchgekriegt, konnte da nicht dominieren dann. Das ist spannend, aber wir sehen halt immer mehr Athleten, von denen, die jetzt hochkommen, wie in Hayden White und so, die auf diesen Mitteldistanzen einfach diese Dominanz beibehalten. Und das, finde ich, wird jetzt ultra spannend, 2026 zu sehen, 2027 zu sehen. Wie sind die auf der Langdistanz?
Ich glaube tatsächlich, der Unterschied bei Jelle Gehens ist, dass er, also der war natürlich ein unfassbarer, erfolgreicher Athlet, auch schon auf der Kurzdistanz, hat super Resultate erzielt, auch bei den Olympischen Spielen vorne mit dabei gewesen. Aber er war jetzt nicht so ein Kaliber wie die von dir genannten Javier Gomez, Alistair Brownlee und Co., die ja einfach die Kurzdistanz dominiert haben. So, das waren halt die wirklich ganz, ganz, ganz großen Jungs, über die alles gegangen ist. Und da würde ich jetzt Jelle Gehens nicht zuzählen. Ist dann eher so ein Vincent Louis gewesen, der auf der Kurzdistanz dann wirklich eine überragende Dominanz hatte. Oder du hast es gesagt, Hayden Wild, Bronze in Tokio, Silber jetzt in Paris. Ich glaube bei Jelle Gehens tatsächlich, dass der noch einen anderen Hunger hat. Also ich will damit nicht sagen, dass Javier Gomez und auch ein Alistair Brownlee nicht mehr hungrig waren, aber ich glaube, für die war Langdistanz so, ich habe einfach noch wahnsinnig viel Bock auf diesen Sport und mit der olympischen Distanz, dem Weltcup-Circle, bin ich jetzt irgendwie durch. Ich will das auch nochmal auf den Langdistanzen probieren. Bei Jelle Gehens hingegen habe ich das Gefühl, dass die Karriere noch nicht vervollständigt ist. Weißt du, bei den anderen Jungs war die Karriere im Grunde schon vollkommen. Das waren halt absolute Superstars. Und so
auf Jelle der Kurzdistanz, ja, stimmt.
Und Jelle Gehens, der ist ja jetzt halt einfach durch seine Back-to-Back-WM-Titel, ist er ja der, der er jetzt ist. Also wenn du jetzt die breite Masse gefragt hättest vor 2-3 Jahren, kennt ihr einen Jelle Gehens? Das kannten dann die Jungs, die im Weltcup-Circle drin waren oder die sich für die Olympischen Spiele interessiert haben. Aber die breite Masse kannte kein Jelle Gehens. Und die kannten damals aber auch schon einen Javier Gomez oder einen Alistair Brownlee. Deswegen glaube ich, dass einfach ganz viel bei diesen Top-Athleten ja wirklich auch im Kopf passiert. Und da würde ich jetzt so einen Jelle Gehens eher vielleicht sogar auf so eine Seite von Frodo ziehen, der ja auch schon wirklich ein absolut überragender Athlet war. Olympiasieger, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber Frodo, richtig groß geworden ist Frodo ja dann auf der Langdistanz durch seine Dominanz bei den Rennen, durch seine 3 Hawaii-Titel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch finanziell gesehen die Kurzdistanzler verdienen generell besser als man denkt, weil halt einfach die Prämien relativ, also die Preisgelder relativ gut sind und die Kurzdistanzler mehr Rennen machen können. Oftmals ist es dann tatsächlich auch so, dass die Athleten in der Bundeswehr oder bei der Polizei gefördert werden, also auch in anderen Ländern. Franzosen sind ja auch ganz, ganz viel bei der Polizei und haben dann halt ein relativ gutes Grundrauschen. Plus das Preisgeld, wo dann schnell mal irgendwie 150 bis 200.000 Dollar zusammenkommen. Also die verdienen schon gar nicht so schlecht, aber dass sie dann halt richtig präsent sind und gute Sponsorenverträge kassieren. Das kommt dann teilweise wirklich mit den Erfolgen auf der Langdistanz. Und ich kann mir vorstellen, dass Jelle Gehens tatsächlich da eher so ein Typ ist, der auf der Langdistanz, Schrägstrich Halbdistanz, Langdistanz, dann wirklich auch nochmal die Karriere so richtig startet. Weißt du? Also ich glaube, dass die Triathlon-Karriere bei ihm, die ist noch lange nicht komplett. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, super, super interessant wird das sein, ihn zu sehen. Auch super interessant in Kombination mit dem Topic, was wir letzte Woche mit Fred hatten, mit der 20-Meter-Regelung. Denn Jelle Gehns ist definitiv ein Athlet, der, muss man sich ja einfach nur optisch angucken, finde ich jetzt eine sehr große Ähnlichkeit mit Patrick hat. Mhm. Also da wüsste ich jetzt nicht, wenn die beiden zusammen vom Rad steigen, wer jetzt den schnelleren Marathon in Kona läuft.
Also oh, das wäre ein Battle. Nicht.
Ja, also die Erfahrung spricht natürlich für Patrick. Das Alter spricht vielleicht da so ein klein bisschen gegen ihn. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Jelle Gehns ein Athlet ist, der ähnlich in der Hitze performen kann wie Patrick. Also das ist einfach, weil er auch ein kleiner, leichter Typ ist, eine unfassbare Laufökonomie.
Das wäre auch ein Zielsprint jetzt. Zielsprint, Palani ja, Road, mit den Fackelträgern um die Wette.
Oh. Ja, im Sprint wird es dann, glaube ich, so aussehen wie in Marbella. Also ich glaube, an Patricks Stelle würde ich sie mir nicht auf den Sprint ankommen lassen mit Jelle Gehns. Ich glaube, da kannst du eigentlich nur den Kürzeren ziehen. Aber ich glaube, dass er definitiv bei der 12-Meter-Regelung die Wahrscheinlichkeit, dass er Hawaii gewinnt, größer wäre als jetzt mit der 20-Meter-Regelung. Wobei er, das hat man in Marbella natürlich auch gesehen, auch auf dem Rad ein richtiges Fund drauf hat. Ich meine, wie er da nach dem Sturz wieder vorne rangefahren ist, dann musste er nochmal vom Rad steigen und musste noch einmal irgendwie seine DI2, glaube ich, resetten oder bei der SRAM den Akku abnehmen oder so. Auf jeden Fall musste er seine Schaltung nochmal resetten. Also das war schon eine extrem souveräne Vorstellung. Das heißt, er kann auch Radfahren, die können mittlerweile alle Radfahren. Aber ja, wie du sagst, wird unfassbar spannend sein. Und auch solche Athleten wie Jonas, weil wir auch schon über ihn gesprochen haben, die sind natürlich auch jetzt anders davor, weil er halt weiß, was er kann. Der wird auch ein anderes Selbstbewusstsein haben. Vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen schlauere Saisonplanung machen, wobei die letztes Jahr ja auch nicht doof war. Also das ist überall aufgegangen, das muss man halt einfach sagen. Er hat nochmal T100 auf dem Podest gemacht, eine Woche nach Nizza, das ist natürlich schon knackig. Da kann man sagen, vielleicht hat das hinten raus ein bisschen Körner gekostet. Aber auch in Marbella hat er performt. Ich meinte, vierter Platz ist auch aller Ehren wert, in Nizza sechster. Der wird sich sicherlich auch entsprechend vorbereiten. Die Norboys werden sich entsprechend vorbereiten. Magnus Ditlev wird hoffentlich auch zurückkommen. Ich bin halt immer noch mal gespannt, wann dann halt die Jungs wie Rico und Mika den Schritt gehen. Mhm. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, über das Zeitfenster. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Rico, ich würde an Ricos Stelle nicht zu lange warten.
Also ich würde an beiden Stellen nicht zu lange warten. Genau aus dem Thema, was wir eben besprochen haben, am Beispiel Fred, wenn ich mir das angeguckt hätte. Aus einfach nur deutscher
klar.
Brille.
Also das ist... Das stimmt, ja, das ist klar. Also das ist schon. Mika, glaube ich, tatsächlich, ich meine, der Typ ist halt einfach Zweiter geworden, ne? Das darf man nicht vergessen. Er hat einfach so eine unfassbar souveräne Saison gemacht.
Das auf jeden Fall. Fokus, aber so ganz am Ende der Saison oder wenn es halt in die Saisonvorbereitung passt, irgendwo mal so eine Langdistanz mit einbauen, welche dann auch immer. Ich rede einfach nur. Meinen, wie ich es machen würde, das hat ja nichts damit zu tun, was für die Athleten richtig ist. Das wissen die selber am besten. Das ist ja, ich meine, wir zwei Dummlaberer reden ja einfach nur von unserer Meinung und was wir denken. Und man muss auch immer, wenn wir was sagen, schwingt immer mit, dass wir halt auch lange so am geilsten finden. So, das ist halt einfach so, fertig, Ende aus. Und das auch gerne wollen und sehen wollen und uns das interessiert. Und deswegen wird es wahrscheinlich immer so sein, dass, wenn wir zwei nach unserer Meinung gefragt sein, wir sagen, ja, am besten direkt.
Nee, ich versuche das schon auch tatsächlich ein bisschen das, was ich aus Trainersicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde die beiden Jungs trainieren,
ja.
Dann.
Aber als Trainersicht, lege ich dir jetzt was in den Mund. Du hast schon gesagt, Rico direkt und Mika, da kannst du gleich deine Ausführung fortsetzen, aber da habe ich meine Gedanken aus dem Kopf. Mika, wenn es irgendwo in der Saison halbwegs reinpassen würde, würde ich auch eine Langdistanz machen, um einfach zu wissen, wie bin ich auf dieser Distanz.
Der wird gut sein. Das ist ein Typ, der kommt über die Ökonomie. Dem fehlt vielleicht noch so dieser letzte Punch. Ich meine, man muss halt auch mal einfach sagen, mit wem der sich dieses Jahr gebattelt hat. Also wenn jetzt Hayden Wild nicht dabei gewesen wäre, dann hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Also der hat halt einfach wirklich so konstant und auf hohem Niveau performt. Das war schon wirklich extrem faszinierend. Und das zeigt ja auch, dass gestern haben wir ein bisschen so über Champions Mindset gesprochen, über Training gesprochen. Und ich finde, dass Mika tatsächlich so ein Typ ist, also so wirkt er nur auf mich, der sich 0,0 sein Selbstbewusstsein durchs Training holt. Also der trainiert natürlich richtig, richtig gut und der weiß aber auch, was funktioniert. Der trainiert unheimlich viel nach Körpergefühl und da, glaube ich, werden ganz, ganz wenig Einheiten stattfinden, wo er sich kaputt schießt, weil er gucken will, ist die Form da. Sondern der weiß, wenn ich ein paar Wochen gut trainiert habe, wenn ich in der Höhe war, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, auch in Kombination mit Ben, dann stehe ich an der Startlinie und dann werde ich performen. Das hat er jetzt halt einfach so oft gezeigt. Und bei anderen Athleten habe ich dann halt doch öfter nochmal das Gefühl, dass die sich halt dieses Selbstbewusstsein übers Training holen und die dann doch irgendwie so diese magische Session suchen. Ganz unbewusst, jeder von denen weiß, dass Training Training ist und Rennen Rennen sind und dass du im Training eigentlich eher überziehen kannst, als dass du es dir da beweisen kannst, dass du die Rennen gewinnst. Aber trotzdem passiert es. So, und ich finde, was Mika fehlt, was Rico beispielsweise schon hat. Rico hat halt schon ein T100-Rennen gewonnen, das darf man auch nicht vergessen. Und da würde ich schon sagen, das ist sowas, wo ich an Mikas Stelle schon nochmal versuchen würde, einen Haken zu setzen. Und ich glaube tatsächlich, dass das zwei unterschiedliche Sportarten sind. Also ich glaube wirklich, wenn du dich auf die T100 konzentrieren willst und da wirklich ganz, ganz, ganz vorne mit dabei sein willst, und ich meine, Mika war Zweiter, der wird schon gucken und nochmal versuchen, das Ding zu gewinnen. Natürlich wird es unfassbar schwer gegen Hayden Wild, aber jetzt die anderen zum Beispiel, Martin van Riel oder auch ein Jelle Gehns, die sind für mich
mit der Ambition. Die gehen alle auf Pro Series.
Und genau, damit sind sie für mich bei der T100 eher raus.
Ja, ja,
weil sie halt bei ein, zwei Rennen mit Sicherheit irgendwie angenockt sind durch die anderen Rennen, weil auch diese riesige Dynamik, die du hast, das ist T100, da glaube ich, ist die Bildungsrate schon noch so, dass die im mittleren Bereich sein muss, wohingegen sie bei der Langdistanz dann doch eher möglichst weit unten sein muss. Und diese Spritzigkeit, die du haben musst bei der T100 Series, die brauchst du bei der Langdistanz so nicht. Und die brauchst du auf Hawaii auch noch weniger, als du es in Nizza brauchtest. Das ist ja auch das, was wir, glaube ich, mit Strati in dem Podcast besprochen haben. Ich weiß nicht, ob das die Episode war, die wir gelöscht haben, oder ob das die Episode war, die wir ausgespielt haben. Aber was er erzählt hat, dass dann halt einfach die Jungs ihm am Berg weggefahren sind und er hatte schon fast 400 Watt auf dem Wattometer. Das zeigt ja, dass das Jungs sind, die halt einfach nochmal 2-3 Gänge mehr haben oder einfach nochmal ein paar PS mehr haben. Auf Hawaii brauchst du das nicht. Auf Hawaii musst du, gerade jetzt mit der 20-Meter-Regelung, ist es halt einfach wirklich jedes Kohlenhydrat, jedes Gramm Kohlenhydrate, was du raushaust, fehlt dir dann irgendwann bei der Laufstrecke. So, insofern gucke ich da tatsächlich, das ist dann nicht nur Wunschvater des Gedanken bei mir. Natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn die ganzen Young Guns auch auf der Langdistanz starten, weil ich finde immer noch, dass diese Battles, die sind halt einfach episch. Das ist einfach nochmal, ist auch nochmal so was anderes. Das ist ja dann eher so ein langsames Sterben, weißt du, das ist so. Die Rennen bei der T100, die sind auch cool, oder auch Halbdistanzen, aber der Ironman ist dann halt doch einfach nochmal was anderes. Deswegen würde ich mich natürlich freuen. Aber ich muss tatsächlich sagen, aus Trainersicht würde ich jetzt Rico empfehlen, definitiv jetzt den Schritt auf die Langdistanz zu gehen, weil auch einfach diese unfassbare Horsepower auf dem Rad. Weißt du, das ist einfach, ich meine, was ist das für ein Radfahrer? Das ist einfach krass. Aber bei Mika, da würde ich tatsächlich nochmal gucken, dass ich mich ein Jahr auf die T100 konzentriere. Und tatsächlich, das muss man halt auch sagen, dass Mika natürlich auch Nizza ist natürlich auch eine 70-3 WM, die ihm eigentlich auch liegen müsste. Ne? Also das ist, da steht ja auch noch eine Medaille aus, sagen wir es mal so, ohne Druck aufbauen zu wollen. Aber da ist Mika einfach so momentan der Mann, wo ich sagen würde, dass der auf der Halbdistanz vielleicht in Kombi mit Jonas, der eigentlich am stärksten ist, aber Jonas konzentriert sich halt auf die Langdistanz und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer, diesen Spagat zu schaffen oder auch unmöglich zu schaffen. Also ich glaube beispielsweise auch, wenn Hayden Wild beschließen würde, auf die Langdistanz zu gehen, was er, glaube ich, vor LA nicht machen wird, aber dann wäre seine Dominanz bei der T100 auch vorbei. Also ich glaube, der würde dann nicht mehr so dermaßen performen, weil er dann einfach so ein klein bisschen Geschwindigkeit auch einbüßen würde.
So. Ja, ich bin gespannt. Aber du hast mich
super spannend.
Überzeugt, super spannend. Auf jeden Fall. Also, klar, und auf jeden Fall mit dem Hint nochmal, dass welche Athleten sich auf die Ironman-Serie konzentrieren werden und nicht auf T100. Und das musst du heutzutage natürlich auch immer im Hinterkopf haben, ist natürlich auch eine Riesenchance. Und lass da einfach einen Hayden Wild auch mal 2-3 Rennen haben, die nicht 100% laufen, wie sportlich oder er verzählt sich nochmal oder ne, ich habe mal alles gesehen, wie schnell es passieren kann. Also lass da irgendwas passieren und zack, stehst du auf einmal ganz oben auf dem Ding, wenn du halt deine 5 soliden Rennen da einbringst und
Boy, der Typ ist so schwer gestürzt, dass er eine richtig, richtig schwerwiegende OP hatte. Der hat sich bei dem einen Rennen verzählt und stand trotzdem ganz oben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er die perfekte
Saison hatte. Aber wenn man in die Vergangenheit, man kann ja immer nur in die Vergangenheit schauen und nicht in die
voll.
Zukunft.
Na klar, nein, natürlich.
Es gibt ja kaum Athleten, die wirklich jedes Jahr diese Dominanz auch back-to-back-to-back-to-back wieder aufrechterhalten können. Das geht dann 2-3 Jahre.
Nein, absolut,
aber
absolut.
Dann ist ja auch mal die Frage, wie viel on the edge bist du, um das irgendwie ausreizen zu können? Und auch, muss man auch sagen, so ein Jahr mit so einer Verletzung und dann so wiederzukommen, das geht auch am Ende nicht ohne irgendwelche Kosten.
Nein.
Das heißt, irgendwann ist er da, ne? Das hat ja auch Brownlee in dem Podcast mit Frodo, den du schon mal angesprochen hattest, gesagt. Das ist halt, ja, dieses Champions-Mindset auch, wie du es immer so gerne nennst, wo er gesagt hat, ich könnte mir nie im Leben vorstellen, mit 95% bei Olympia an der Startlinie zu stehen, sondern ich will da mit 99,9% stehen oder ich bin eben verletzt. So, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, wie Hayden Wild ist, aber so wie er da auch reagiert in den Rennen, wo es mit dem Verzählen war und so, ne, wie er dann allen Athleten erzählt hat, dass sie zu wenig gefahren sind und was für eine Selbstsicherheit, würde ich das in so einen gleichen Bucket-Topf schmeißen wie Alistair Brownlee von der Herangehensweise. Und dann ist halt auch, ja, wie lange macht das so ein Körper mit oder kann das so ein Körper mitmachen? Das ist dann auch einfach die Frage. Und da ist so ein Mika, das wissen wir, da können wir ein bisschen mehr sagen, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bewusst, was er da macht und das ist kein Hauruck-Athlet. Und das sieht man ja auch an den Resultaten, wie konstant er einfach ist und auch seine Leistung über Jahren und die Entwicklung einfach, die er hat. Und ja, wir müssen ihn einfach auch bei uns nochmal einladen in den Podcast. Ich meine, er ist regelmäßig zu hören im Buddy Talk. Aber wir können da bestimmt nochmal was rauskitzeln wieder. Ich weiß noch, die erste Episode, wie wir, also in Schockstarre gefallen sind nach St. George war es ja, wie er sich da das Rennen analysiert hat, angeguckt hat vorher, was er alles bedacht hat und was es für ein Typ einfach ist. Also wer die noch nicht gehört hat, kann die nochmal wieder sich anhören oder auf jeden Fall mal was vom Buddy Talk hören. Mika ist da auf jeden Fall ein, wie sagt man so schön, Perfektionist, trifft's das oder ist das noch zu wenig?
Ja, aber tatsächlich dann aber halt auch wieder in dieser Kombi, dass er dann ja tatsächlich auch eher so ein bisschen freigeistig agiert, wenn du dann
ja,
halt
mit
siehst,
der nötigen Lockerheit, stimmt.
Genau, wahnsinnig viele Kilometer dann irgendwie auf dem Gravelbike absolviert und Intervalle nach Gefühl fährt und irgendwie in Destination ist, wo nicht wie das Plaitas oder La Santa, wo er alle sieht und dann irgendwie nervös wird, weil die alle trainieren, sondern dann lieber irgendwie nach Tinius fährt mit 2-3 Buddies und dann trainiert. Also das ist ja schon auch irgendwie so eine ganz spannende Kombination aus halt diesem absoluten Perfektionismus und Rennen lesen können und genau zu wissen, wo fahre ich welche Watt, um dann die schnellste Zeit zu fahren. Also einfach ganz genau zu wissen, wo ich investiere. Auf der anderen Seite dann aber halt diese Gelassenheit zu haben und zu sagen, wenn ich 20% meiner Kilometer in der Saison auf dem TT absolviere, dann reicht mir das, um mit der Position vertraut zu sein. Und das ist
kein Bauchgefühl, das ist auch durchdacht. 100%. Und auch wo er hingeht und warum er nicht ins Plaitas geht und sonst was, das hat er auch gut durchdacht. Guck, wir müssen ihn einladen, um das nochmal zu fragen. Aber
ja, genau.
Da bin ich mir relativ sicher, dass das, was dann manchmal vielleicht auch so, dann ist, ja, dann fahre ich da ein bisschen Gravelbike und fahre nach Gefühl. Also wenn ich schätzen müsste, und wahrscheinlich hat er das auch irgendwo schon mal erzählt, wir haben es nur noch nicht gehört, da wird er auch die ersten Mal nach Gefühl gefahren sein und dann das abgeglichen haben nachher oder gleicht es immer nachher ab, ob es auch dann trotzdem die richtigen Bereiche waren. Also das ist safe.
Wahrscheinlich schon, klar. Aber ich meine, was du natürlich gesagt hast, dass mit der Dominanz von Hayden Wild, da finde ich, passt dann tatsächlich auch irgendwie ein Magnus Ditlev relativ gut, der ja auch in 24 ein herausragendes Jahr hatte. Kona war jetzt nicht so, wie er sich das gewünscht hatte, weil er halt auf dem Rad geplatzt ist und die letzte Stunde irgendwie 200 Watt gefahren ist. Aber er hat es dann trotzdem noch geschafft, sich auf den zweiten Platz hinter Patrick vorzukämpfen. Und da hat man dann auch gedacht, warte mal, 25, da wird ihm das nicht mehr passieren und da wird er rasieren. Und der hatte ja wirklich ein Jahr absolut zum Vergessen für ihn. Also ich glaube, er hat sich in Marbella dann so ein klein bisschen rehabilitiert. Oh, jetzt fange ich auch schon an, wie ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man ab und zu dann hier Englisch spricht, dass man da wirklich unterwegs, aber ihr wisst, was ich meine. Also er hat sich da, glaube ich, so ein bisschen wieder ins positive Mindset versetzt, aber das war ja auch keine Saison, die jetzt richtig gut war. Und da wird es natürlich auch spannend, kommt der wieder mit dieser Dominanz zurück, die er eigentlich ja jahrelang an den Tag gelegt hat. Also das ist halt einfach krass, weil wenn du mal so ein paar Namen durchgehst, Sam Laidlaw genauso, also du bist ja sofort irgendwie bei 10, 15 Leuten, die Hawaii gewinnen könnten, wenn es so läuft, wie sie sich das vorstellen. Also auch Martin van Riel ist ja auch so ein Typ, der sich mit der Achillessehnenverletzung und psychischen Problemen, die es ja in Nizza sicherlich auch ein klein bisschen unter Markt verkauft hat, unter Wert verkauft hat, und der ist trotzdem Vierter geworden. Weißt du, das sind so, das ist auch ein Typ, der eigentlich mit den Norboys mithalten könnte, oder der hat halt lange mit den Norboys mitgehalten, er hat das Rennen geprägt. Und das ist schon krass, was da wirklich für eine Leistungsdichte bei den Männern herrscht. Bei den Frauen wird es auch immer knapper. Da fallen einem dann wahrscheinlich so 5, 6 Namen ein, die Hawaii gewinnen könnten. Aber das ist schon cool. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde es halt auch dann gerade wieder sehr interessant, wenn man dann halt so mit Strati irgendwie sieht, wie er hier trainiert, wie fokussiert er arbeitet. Und dann hast du noch irgendwelche Leute wie Jonas Hoffmann, die halt auch die absoluten Maschinen sind. Und für die geht's dann halt irgendwie darum, so wenn es gut läuft, Platz 15 bis 20 zu erzielen in Kona. Natürlich träumt er auch den Traum, vielleicht dann diesen Platz 8, 9, 10 zu schaffen an einem absoluten Traumtag. Aber wenn du dann die halt mal wirklich in Aktion siehst, was das für Maschinen sind, ich meine, der Typ ist die 10 Kilometer auch schon unter 30 Minuten gelaufen. So, also das ist halt einfach krass. Wenn du dann auch die Arbeitsethik siehst, das ist schon, also das Niveau, das ist schon wirklich abartig. Also das ist geil. Und ich meine, das Abgefahrene daran ist, die Saison ist noch gar nicht richtig vorbei, gefühlt, durch Marbella. So, Weihnachten war dazwischen, jetzt waren so die ersten Trainingslager Neujahr und jetzt ist es halt echt so. Ich meine, Fred, wann fliegt er jetzt rüber nach Neuseeland? Dann macht er da, dann macht er da
ein, zwei Wochen, das ist das erste Ding.
Erste Race, und dann ist 3 Wochen später ist dann halt Neuseeland Ironman. Auch ganz witzig, ich hab ein Foto geschickt bekommen. Leite ich mal just in dieser Situation an dich weiter von einem meiner Hannover Athleten, Jakob. Der ist nämlich gerade im Barcelo und der hat mir das Bild geschickt von den, wer da morgens immer zum Frühstück gerollt kommt. Sie scheinen nicht in Barcelo zu wohnen, aber sie scheinen da immer hinzurollen oder sie wohnen auf der anderen Seite. Und das ist natürlich auch für so einen jungen Athleten.
Das sind die Norboys.
Und ich habe dann auch gefragt, die ganze Nizza-Connection, aber wenn man dann das Pinarello in der Mitte sieht, vorne das Giant und hinten das Kardex, da weiß man, das sind die kompletten drei. Soll bei Glovesit fehlt. Aber das ist natürlich auch cool. Das heißt, die sind jetzt gerade auf Lanzarote.
Ich habe die noch nie auf den Kanaren gesehen. Hast du die schon mal auf den Kanaren trainieren sehen?
Naja gut, ganz früher waren sie ja regelmäßig mit der Nationalmannschaft hier in Plaitas.
Ja,
Da sind sie ja letztendlich so ein bisschen bekannt geworden. Dann auch immer hier die Intervalle drüben auf der Dirt Road, wo Simon Müller von Trimac dann immer noch als Fanboy mitgelaufen ist und Co. Also da waren die ja schon wirklich sehr, sehr viel. Aber tatsächlich danach, also jetzt auf Lanzarote würde ich sagen.
Die waren ja immer in der Höhe.
Damit habe ich sie auch nicht verbunden, aber ja, spannend. Also das war, wahrscheinlich ist so
viel Schnee. Ich habe das bei Fred gesehen.
Genau, die kopieren das Training von Fred.
Wir haben das bei Fred gesehen.
Scheiße, Number One Contender von New Zealand trainiert da und
schnell
hinterherfliegen. Das Video ist ja noch nicht raus und die Bilder von Tom, die haben vielleicht Lust gemacht. Denn das ist ja wirklich krass, das muss auch noch extremer sein als hier. Also Lanzarote sieht wirklich, da müssen so viele Blumenwiesen auch sein. Also ich habe es heute auch wieder gedacht.
Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Wie grün Fuerteventura gerade ist.
Fuerteventura, Lanzarote, also die Kanaren allgemein. Ich sehe es auch bei Leuten, die auf Gran Canaria sind und sonst was. Also das habe ich noch nie gesehen. Wir sind wirklich durch Fuerteventura gefahren. Über Fuerteventura geht, glaube ich, beides. Und links und rechts am Rand stehen wirklich Blumen. Ne? Nicht nur irgendwie ein paar grüne Flecken, sondern so gelbe Blumen. Keine Ahnung, was es für welche waren. Ich habe dann so zu Johann, als ich da mit ihm gefahren bin, gesagt, so ja, aus Joke, in 2 Jahren kommen wir wieder, da stehen die ganze Pinienwälder. Dann ist das hier wie Mallorca.
Ich meine, Auf Gran Canaria ist es ja schon immer so, weil Gran Canaria halt einfach deutlich höher ist als die anderen Kanareninseln, also jetzt nicht höher als Teneriffa, das ist natürlich der höchste Berg Spaniens mit dem Teide, aber Gran Canaria ist auch über 2000 Meter hoch, der Pico de las Nieves. Und dadurch, dass wir hier auf den Kanaren immer diesen Nordostpassat haben, kommt dann halt immer der Regen tatsächlich auch aus dem Norden. Das heißt, im Norden der Insel regnet sich dann immer ab. Das ist ja auf Lanzarote beispielsweise auch so, dass es im La Santa relativ häufig regnet. Unten in Costa Teguise hingegen kommt dann nur noch so ein kleiner Sprühregen an. Oder auch hier in Plaitas ist es ja oft so, dass es den ganzen Tag trocken ist. Weißt du ja selber, unser eine Ride, du fährst in die Berge, da regnet's. Und hier in Plaitas schien den ganzen Tag die Sonne. Das ist halt einfach dieses Nord-Süd-Gefälle. Und auf Gran Canaria ist es tatsächlich so, dass der Norden extrem grün ist. Also da hast du teilweise wirklich tropisches Klima. Das ist dann immer, wenn du oben über den Kamm rüberkommst. Also nicht vom Pico de las Nieves, sondern ich weiß gar nicht, wie der andere, fällt mir jetzt nicht ein. Aber der andere Pass, und wenn du dann oben rüberkommst, siehst du schon die Wolken schwappen, dann brauchst du gar nicht runterzufahren, weil dann regnet es im Norden. Wenn es dann aber klar ist und du fährst rüber, ist der Norden komplett grüner als der Süden, weil halt einfach die Wolken dann hängen bleiben, weil halt Gran Canaria so hoch ist. Aber dieses Jahr ist es wirklich mega faszinierend, also auch heute Morgen, ich habe da noch so einen Easy Spin gemacht, 1,5 Stunden, und bin da diese Parallelstraße zur Küstenstraße, weißt du, runter Richtung La Parrette gefahren und dann einfach nur umgedreht, und da waren richtige Blumenwiesen, wo ich auch so dachte, das gibt's ja gar nicht. Und ich meine, so diese, das sieht teilweise, finde ich, tatsächlich ein bisschen aus fast schon wie Hawaii, also diese grünen Hügel, oder du hast halt wirklich das Gefühl, du bist irgendwo in Irland oder so. Also es sind jetzt keine satten Weiden, aber
ach, so viel Regen ist da auch noch nicht.
Nee, aber es ist ja trotzdem schon, es ist schon überraschend grün. Also das ist schon wirklich absurd. Und der, tatsächlich auch schon seit Wochen, aber vermutlich hängt das mit der Gesamtwetterlage zusammen, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Bei euch, glaube ich, ist schönes Wetter. Also ich habe nur
heute war schönes Wetter, sonst war sehr bewölkt, ja.
Aber ihr habt keinen Schnee, weil in Hamburg hat es heute Nacht wieder 30 Zentimeter geschneit.
Echt? Oh,
ja,
Gott sei Dank. Nee, 8 Grad, 9 Grad waren es hier und Sonne heute. Also geiles Wetter. Nee. Ich hatte auch eigentlich, ich muss auch sagen, ich habe am Sonntag aufs Wettervorhersage geschaut und habe gedacht, geil, Mittwoch gehst du graveln. Dienstagabend, da schließt sich der Kreis, entscheidet Frieda, du gehst nicht graveln, sondern du verbringst den Tag mit mir zu Hause auf der Couch. Aber war auch schön. Aber ich war dann natürlich nicht graveln, hatte relativ wenig von dem Wetter. Aber Nils, lass uns nochmal schnell, weil wir haben heute nicht ewig Zeit. Ich habe es gesagt, ich muss nachher Oma wieder auslösen. Ich habe nochmal, weil da auch wieder viel kam, A, aus persönlichen Gründen und weil in diese Themenbereiche wieder viele Fragen kommen. Es ist wieder diese typische Jahreszeit, Anfang Februar, ich war 3-mal krank. Im Sommer ist mein Rennen. Ich meine, wir wiederholen die Themen manchmal, aber es ist so, die Leute müssen es immer wieder hören. Was kann ich jetzt noch machen? Oder soll ich alles über den Haufen schmeißen und sagen, nee, ich verschiebe. Ich verschiebe ein Jahr rot. Ich mache das erst 27, weil ich werde nicht mehr fit.
Niki, du musst ja eigentlich nur mal die ersten 5 Minuten des Podcasts anhören, weil da hast du auch gesagt, rot, das war's jetzt. Das ist schlimmer als letztes
Jahr. Aber ich habe es ja im Joke gesagt, weil ich schon wusste, wo ich hier hin wollte heute damit.
Ah, okay.
Und ich habe dann, wenn du jetzt fertig bist, dann habe ich noch eine Anekdote dann dazu.
Also was tatsächlich dieses Jahr ungewöhnlicher ist als sonst, ist die Länge der Erkältung.
Also das ist richtig Grippewelle ja teilweise, ne?
Exakt.
Also hier waren echt viele Fälle.
Ja. Also ich habe wirklich sehr viele Athleten, die entweder sehr lange krank waren, also die tatsächlich 2-3 Wochen lang rumgedoktert haben und das Ganze immer noch nicht losgeworden sind, oder auch 3-4, die wirklich mit so einer Regelmäßigkeit von, keine Ahnung, 4-5 Wochen wieder einen Infekt haben, obwohl wir da wirklich wahnsinnig vorsichtig sind, was das anbelangt. Also nicht nur wegen Herzmuskelentzündungen, sondern tatsächlich auch, weil ich immer denke, 2-4 Tage Ausfall sind überhaupt gar nicht schlimm und dann wartet man lieber noch einen 5. oder 6. Tag, bevor man wieder ins Training einsteigt. Und ich meine, die Regel kommt wahrscheinlich jedem schon aus den Ohren raus, wenn man meint, man kann wieder trainieren, dann wartet ihr noch einen Tag. Und die Diskussion hatte ich jetzt auch wieder gerade mit einem der Spielertrainer von mir, wo ich auch gesagt habe, du, was würdest du denn jetzt deinen Athleten aufschreiben? Die dürften bis Dienstag nicht trainieren. Und er wollte am Samstag schon wieder Vollgas geben. Guter Trainer, aber dann brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, ob wir am Samstag schon wieder Intensität machen.
Stark.
Also tatsächlich, wenn man denkt, man kann loslegen, wartet man noch einen Tag und dann macht man natürlich erstmal nur ruhiges Training. Und wenn der Puls sich dann ein klein bisschen normalisiert hat, auch das habe ich, glaube ich, schon sehr häufig erzählt, der ist natürlich am Anfang höher, vielleicht, weil der Infekt noch ein klein bisschen drin steckt. Also da sollte man auf jeden Fall auch aufpassen. Aber was auch ein Fakt ist, wenn man jetzt aus einer super Form heraus krank wird oder super Form einfach aus einem normalen Training, man fühlt sich gut, wird krank, dann wird man halt von 100 auf 0 gebremst. Und wenn man dann 3, 4, 5 Tage lang im Ruhezustand ist, am Anfang dann auch die Ruhehormone ausgeschüttet werden, der Körper kämpft dann vielleicht gegen Infekt und dann irgendwann kommt man zur Ruhe, wartet dann noch einen Tag, dann hat man halt einfach 4, 5 Tage lang gar nichts gemacht und dann ist halt einfach das Herz-Kreislauf-System sehr ansprechend. Da geht man eine Treppe hoch und merkt ja schon, dass der Puls hochgeht. Und das liegt nicht daran, weil der Infekt noch im Körper ist, sondern einfach, weil der Puls nicht mehr gedämmt ist, weil die Grundmüdigkeit raus ist. Also es ist manchmal auch gar nicht schlimm, 3, 4 Tage so eine Zwangspause zu machen, dann fühlt man sich die ersten Tage motorisch meist nicht so gut, aber nach 3, 4 Tagen ist man dann eigentlich oftmals sogar fitter als vorher, weil man halt einfach wirklich mal gezwungen wurde zur Ruhe, also eine Erkältung kommt ja in der Regel auch nicht ohne Grund, sondern weil man irgendwo am Limit war, auch wenn man versucht, das Ganze zu vermeiden, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, also dann hat man halt einen extrem vorsichtigen Wiedereinstieg, macht erstmal nur ein paar Grundlageneinheiten, dann geht man irgendwann in die Länge, dann kommt auch wieder Intensität dazu. Und dann nach 2, 3 Wochen sind die Athleten wieder krank. Also das ist dies ja wirklich irgendwie verflixt. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, die letzten Wochen und Monate immer mal wieder Phasen hatte, wo man konstant gut trainieren konnte, wie am Anfang Februar. Also man muss da überhaupt nicht nervös werden. Und das haben wir auch schon oft gesagt. Natürlich sind die Pläne alle so aufgebaut, unabhängig davon, ob man jetzt nach der App trainiert, also nach dem Pushing Limits Club oder nach anderen Trainingsplänen. In der Regel ist es ja schon mittlerweile alles vernünftig aufgebaut. Kann ich gleich auch nochmal einen Punkt zu erzählen, wie das aufgebaut ist. Aber wenn man dann halt irgendwie 2, 3 Longruns nicht gemacht hat oder man hat dann irgendwie einen VO2 Max Block, wo man 2 Wochen die Intensitäten nicht fahren konnte und ist dann vielleicht irgendwie ein bisschen weniger 40-20er gefahren oder irgendwelche Increase- oder Decrease-Intervalle oder 4-Minuten-Intervalle ist man nicht gefahren. Das ist kein Grund, nervös zu werden, überhaupt nicht. Also wenn man dann die nächsten Wochen wieder vernünftig ins Training einsteigen kann und dann die Intervalle so fahren kann, wie das für diesen jeweiligen Zeitpunkt dann vorgesehen ist. Trainer werden vermutlich dann die Pläne auch nochmal ein bisschen umstellen, je nachdem, wo halt die Stärken und Schwächen sind, dass man dann vielleicht die eine Phase dann doch nochmal wiederholt oder vielleicht auch schon ein bisschen früher in eine andere Phase geht oder so. Das ist dann ja das individuelle Coaching. Aber wenn man dann ab Februar, März wieder normal ins Training einsteigen kann und dann die Trainingseinheiten durchziehen kann, dann fehlen einem vielleicht nachher am Ende, weiß ich nicht, 2% zu dem, was man hätte, wenn man diese Woche nicht absolviert hat. So. Und das sind dann unterm Strich vielleicht 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man ist. Vielleicht sind es auch nur 2, 3 Minuten. Es ist immer besser, jetzt ein paar Zwangspausen zu haben, als in den letzten 10 Wochen. So, das ist einfach so.
Also weniger Unterschied als ein etwas schlechterer Tag am Race Day. Das ist schon mal beruhigend zu hören.
Ganz genau. Und was ganz interessant ist, das wollte ich dir nur sagen, weil ich auch weiß, dass du ganz gerne immer den Rodman-Podcast hörst. Weiß ich nicht, ob du das, der wurde, glaube ich, weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob er selber Gast war, dass er gesagt hat, dass tatsächlich mittlerweile das Training eigentlich reverse funktioniert, auch bei den Top-Weltklasse-UCI-Fahrern, dass die halt nicht mehr die November-, Dezember-, Januar-Monate nutzen, um irgendwie Basismeilen zu sammeln, sondern dass diese Monate einfach genutzt werden, um den Motor groß zu machen, hochintensive Intervalle zu machen, um halt dann einfach mit einem höheren Niveau in die Monate, die dann oder in die Wochen kurz vor den Rennen einsteigen, wo dann halt an der Tempohärte gearbeitet und eigentlich erst der Umfang gemacht wird, weil auch die erkannt haben, dass halt einfach November, Dezember, Januar auch so vom Biorhythmus her nicht die Zeit ist, um halt einfach wahnsinnige Volumina zu trainieren, sondern dass es da halt Sinn macht, mit weniger Einheiten gezielt beispielsweise die VO2 Max zu triggern, die groß zu machen, dann die Einheiten entsprechend ruhig zu trainieren, um dann, wenn es zu den Wettkämpfen geht, eher dann die Durability oder Wettkampfhärte zu trainieren. Das fand ich halt ganz, ganz interessant, weil das ja tatsächlich im Radsport relativ lange noch verbreitet war, halt diese ruhigen Grundlagenkilometer dann halt noch in den November-Dezember-Trainingslagern zu fahren. Man sieht es ja eigentlich immer mehr, wenn man sich jetzt mal Bilder anschaut von den Profiteams, die alle schon Intervalle fahren. Und was ich halt auch ganz spannend war, weiß ich, ob du es gesehen hast, dass Remco Evenepoel alle 3 Rennen inklusive des Mannschaftszeitfahrens auf Mallorca gewonnen hat. Das ist natürlich echt das ist schon ein Statement, ne? Das ist schon krass. Also, was dann so ein Teamwechsel halt doch auch bewirken kann, dass du halt einfach nochmal anders auf andere Sachen guckst und dann vielleicht auch nochmal so eine extra Portion Motivation hast. Aber das war ja wirklich krass, wie souverän der gefahren ist. Klar, die ganz großen Namen waren da jetzt nicht bei der Trofea Mallorca, aber das war trotzdem schon sehr souverän.
Ja, die großen Namen waren noch nicht da, es wird dann interessant und Nils, wir haben Februar, die Rennen jetzt, die zählen noch nicht so richtig, sondern
bei den großen Rennen
werden wir dann sehen, da wird abgerechnet, wenn es um die Tour geht oder die anderen großen Rundfahrten, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, wie motiviert er ist, wie heiß er ist, wie er attackiert hat, wie er da angegriffen hat, durchgezogen hat und auch gar keinen Zweifel hat aufkommen lassen, sondern einfach alleine weggefahren ist da am Berg, das war schon geil. Das, was du davor gesagt hast, passt aber so geil zu der Anekdote, die ich noch hatte, wo du gesagt hast, okay, die Intensitäten, das ist natürlich auch jetzt schon drin, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt bei uns im Club gucken, das ist immer für uns das beste Beispiel. Und so die Umfänge sind noch in Anführungsstrichen relativ gering. Die werden halt immer größer, je näher der Race Day kommt, vor allen Dingen natürlich bei Mittel- und Langdistanzplänen. Aber bei allen anderen Sachen ist es ja auch so, wenn ich Marathon laufen will oder Radfahren, die Marathons, die großen fahren will. Und das habe ich jetzt nochmal so krass gemerkt. Ich habe ja im November dann schon gesagt, oh, ich bin schon wieder richtig gut in Shape und es läuft alles und richtig geil und die Form ist voll da. Und wenn ich das jetzt einfach mal aufs Radfahren runterbreche, ich habe da natürlich auch meine 30-30er gefahren, bin das erste Mal im November 40-20er gefahren und da bin ich immer so auf 374 bis 381, 83, 84 Watt gefahren, die Intervalle. Und das hat sehr gut gepasst. Habe ich gedacht, ja, ich könnte vielleicht bald mal ein bisschen erhöhen. Und dann bin ich ja krank geworden. Dann habe ich wieder so ein bisschen irgendwie trainiert. Dann war nochmal eine Woche kaum was. Und dann bin ich eine Woche ins Plaitas gefahren. Also das Typische, was du gesagt hast, ich war jetzt so ungefähr 2-2,5 Wochen, wo ich nicht ordentlich trainiert habe. Und 1,5 Wochen davon gar nicht. Dann habe ich eine Woche im Plaitas. Ich habe ja gar keine Intensitäten gemacht. Ich habe ja einfach nur eine Woche Umfang, Fahrradfahren gemacht und ein bisschen Laufen und ein bisschen Schwimmen.
Wobei, hast du nicht, um dich zu zitieren, in den letzten 2-3 Tagen ab und zu auch mal so eine kleine Welle Volley genommen?
Ja, aber das ist ja jetzt nicht wie eine Intervalle oder sonst was. Aber Spaß gehabt habe ich immer. Aber jeder Long Ride, behaupte ich jetzt mal, den du mit einer guten Gruppe fährst, sind 1-2 Wellen oder Ortschiller oder irgendwas
definitiv.
Mit Standgas drin oder irgendwas Volley genommen. Würde ich jetzt einfach mal, das ist eine normale Härte beim Long Ride.
Weil wenn du neben Tom Hook vorne fährst, musst du halt einfach mal ein bisschen über dein G1-Niveau rübergehen.
Da musst du auf jeden Fall mal über dein G1-Niveau. Da steht dann 280 bis 300 Watt die ganze Zeit auf der Uhr. Da hast du absolut recht.
Und er fährt mit Nasenatmung und hoher Trittfrequenz neben dir. Das sah sehr schön aus.
Das habe ich auch noch gemacht, das stimmt. Also so ein paar, sagen wir mal, KA-Kraft, Zone 2, 3 Sachen. Zone 3 war alles mit dabei. Ein paar Spaßspitzen waren mit dabei.
Du hast ein paar Spaßspitzen eingebaut, genau.
Genau, die waren mit dabei. Dann bin ich wiedergekommen, hab eine Woche Recovery-Tag gemacht, eine Woche Entlastungstag gemacht und bin dann jetzt das erste Mal wieder Intervalle gefahren. 3x, 9x, 40-20er und am Ende noch 10 Minuten Sweetspot drauf. Und durch das Trainingslager hat der Club natürlich bei mir erkannt, ey, das neben Tom, das war gut. Deine Schwelle setzen wir nach oben und hat meine Schwelle hochkorrigiert auf von 303 Watt auf 318 Watt oder so. Auf 318 Watt. Dementsprechend stand dann bei den.
Das heißt, du bist jetzt mit 400 gefahren.
Genau, 398 Watt bin ich die Intervalle gefahren und dachte am Anfang, ich bin den ersten Block gefahren, hab den echt gut durchgekriegt, aber ich habe die Beine so kraftmäßig echt gemerkt, denk, ich muss safe reduzieren, safe. Also ich werde 100% auf irgendwie 95% Intensität runtergehen. Konnte aber bis zum Ende alles geil durchziehen, problemlos durchgezogen. Und das war für mich nochmal so ein Ding, wo man sich, ich bin jetzt ja gar keine Intensität und da nicht gut trainiert und sonst was. Wenn die Umfänge kommen, Leute, und ihr sauber wieder durchzieht, dann macht ihr so viel Sprünge. Und da, wenn das Wetter dann gut wird und man wieder ein bisschen mehr Stunden auch draußen fahren kann, das ist halt einfach wieder bei mir. Also so krass, was da getriggert wird, wie auch die V2 Max getriggert wird, eben über Umfang, weil ich das ja gar nicht trainiert habe. Klar, mal ne, einfach Standgas gefahren und auch zu hart gefahren und nicht nur GR1, aber ich bin nichts irgendwie V2 Max oder sonst was gefahren oder bin da irgendwelche Intervalle geballert auf der Insel. Und trotzdem machst du einfach einen Riesensprung in genau diesen Bereichen im Training und es fühlt sich einfach gut an. Und das ist so, das war für mich, passte so gut zu diesem Thema nochmal. Ah, ich war jetzt immer krank und habe so viel zu verloren und sonst was. Wenn man einfach wieder, hab eine richtig geile Trainingswoche, wo du mal nochmal wieder einen guten Umfangblock setzen kannst und dann ist es schon wieder bis auf 2% dran, was du gerade schon schön beschrieben hast. Und das hat mich auch im Kopf wieder ruhig sein lassen und deswegen nehme ich jetzt diese Woche auch wieder als das ist ein Entlastungstag einfach nur, diese eine Woche jetzt hier für mich im Kopf.
Und auch super spannend, dass du das nochmal sagst, weil halt tatsächlich einfach dieses Volumen ist einfach König. So, und auch wir machen ja, oder ich mache das total gerne in den Trainingslagern, dass man auch mal Intervalle fährt, weil es halt einfach wahnsinnig Spaß macht, gemeinsam an einen Hügel zu fahren und jeder fährt dann seine Wattbereiche. Das sollen auch im Trainingslager keinesfalls VO2-Max-Intervalle sein, sondern das sind dann eher mal so ein bisschen Schwellenintervalle oder vielleicht auch Sweetspot-Intervalle, weil viele das ja auch so noch gar nicht kennen. Und ich finde, in den Trainingslagern, wenn du Camps anbietest, geht es auch darum, den Teilnehmern Trainingsformen mitzugeben, die sie noch nicht kennen, dass sie die dann halt in ihr alltägliches Training integrieren können. Also die sollen auch immer ein klein bisschen was lernen. Aber letztendlich, dieses Volumen ist König, diese klassischen Blöcke, die wir früher gefahren sind. Und da habe ich tatsächlich heute auch bei dem Easy Spin drüber nachgedacht. Ich bin alleine gefahren. Nicky Boy, dass du du bist ja eigentlich am Ende diesen klassischen 4er, 5er, 6 Stunden Block, den wir früher gefahren sind. Und der hat einfach seine Berechtigung. Wirklich, ich habe darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht auch im Trainingslager den ersten Dreierblock einfach so einen klassischen 3-4-5 Stunden Block setze, weil dann hast du schon mal so eine solide Grundarbeit gemacht. Und das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig nochmal, weil das immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist, weil alle immer meinen, VO2-Max-Training muss wehtun, das müssen 30-15er, 40-20er oder 5x4 Minuten sein. Wenn ihr 3-4-5 Stunden auf dem Rad sitzt, dann triggert ihr die VO2-Max halt ganz genauso. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist wirklich genau das, was ich mir immer hoffe, wenn die Leute Trainingslager machen und auch wenn sie nur eine Woche machen. Weil was halt auch noch kommt, das ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen schwieriger durch die Privatsituation. Aber sagen wir mal, ihr seid vor dem Trainingslager, trainiert 10 Stunden pro Woche, was ja im Winter einfach super viel ist und absolviert dann eine harte Lauf-, eine harte Radeinheit. Und dann habt ihr ein Trainingslager, wo ihr auf einmal 25 Stunden primär ruhig trainiert. Kommt wieder, lasst eine Woche Luft dran und steigt dann wieder in euren normalen Trainingsplan ein. Dann kommen euch halt auf einmal diese 10 Stunden vor wie vorher 7 oder 8 Stunden. Genau, du fährst die Intervalle mit mehr Watt, du läufst die Intervalle schneller und du kannst auch noch 2-3 Stunden extra trainieren. Also entweder fährst du den Long Ride am Wochenende länger, wenn das Wetter passt, oder du machst auf einfach noch eine zusätzliche Schwimmeinheit, weil du halt einfach durch diese eine Woche so viel Schub kriegst. Das bedeutet aber halt auch, dass du dich in der Woche nicht kaputt machst, sondern dass du halt einfach ruhiges Volumen sammelst. Und das ist genau, was du beschrieben hast. Das ist eigentlich.
Und die Woche danach. Die, ne? Ich habe ja auch die Woche danach wieder wirklich Luft dran gelassen. Ruhig das gemacht. Ist kein Witz gewesen. Exakt. Mit der eine Woche Ruhetag, den ich gemacht habe. Sondern da war auch nichts mit Intervallen und sonst was, sondern ein bisschen Easy Ride, einfach schwimmen und das war's.
Exakt. Du kannst ein bisschen, ich bin ja immer ein großer Fan davon, auch nochmal ein paar Strides einzubauen, dass du halt einfach diese Motorik hältst. Oder auch beim Radfahren vielleicht dann zum Wochenende hin mal wieder ein paar Trittfrequenz-Sprints oder sowas, solche Sachen machst. Weil sonst ist es so, was du beschrieben hast, dann fährst du diesen ersten Block und denkst, boah, was ist denn jetzt los? Weil das System komplett geschockt ist. Aber du siehst ja, das hat dir auch den Motor freigeblasen und der zweite, dritte Block ging dann richtig gut. Und so funktioniert halt Training. So, und auch dieses, keine Ahnung, wenn dann der Whoop oder der Garmin oder was auch immer in der Woche dann Alarmbereitschaft, wir machen uns dann immer lustig, dass die Leute hier morgens beim Frühstück, oh, ich habe 96 Stunden Ruhe vorgeschlagen von Garmin. Das ist halt einfach dann der Algorithmus, das ist halt einfach Bullshit, weil so funktioniert Training. Ruhiges Training, Grundlage machen, dann Luft dran lassen und dann auf einmal schießt es halt hoch, dann geht auch die VO2-Max höher. Also gutes Wort zum Sonntag. Ich glaube, du musst dich jetzt auch wieder um deine Kleine kümmern.
So sieht's aus.
Bobo-Folgen sind durchgehört.
Ich kenne schon viele auswendig.
Ich kann jetzt auch, das ist echt witzig, weil man vergisst das ja wieder. Und ich teile mir jetzt ja die Vivienda, die Favela wieder mit den Nüsers. Das habe ich ja letztes Jahr, glaube ich, erzählt, wo ich erst gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich mal eine Woche ohne mein Kind und jetzt teile ich mir die Bude mit Carlotta, die 4 ist. Und Carlotta ist aber wirklich eine extrem coole Socke. Also macht richtig Spaß mit ihr. Und was halt witzig ist, jetzt hört sie diese ganzen Songs. Die werden bei dir wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Das sind dann diese Hörbücher mit so einem Pen. A, B, C,
die Tip Katze lief im Schnee. Tipptoy, ja, na klar.
Tipptoy. Hört das Frieda schon?
Die liebt
Tipptoy. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Und wenn sie dann nach Hause kam, das war meine Mutter, das war genau meine... Das Das war mein Rocky Balboa-Song gestern für den 2-Stunden-Lauf. ABC, die Katze lief im Schnee. Das war richtig, alter Schwede. Also so das richtig motivierend war das nicht, aber es ist einfach nicht mehr aus meinem Kopf gekommen.
Ich kann dir sagen, die sind alle in meinem Kopf drin. Das ist, wenn ich morgens runtergehe, Papa, ich will mit Kaffee machen gehen. Dann lasse ich sie unten vom Arm,
genau.
Dann geht sie sofort in ihre Spielecke unter die Treppe, holt das Tipptoy-Buch und dann, bevor ich die Kaffeemaschine, die Mühle betätigt habe, höre ich schon A, B, C. mit diesem Liedchen, die Katze liegt im Schnee, entlassen wir euch,
schönes,
weil in Hamburg liegt wirklich Schnee. Zieht euch eure Spikes an, die Nils empfohlen hat. Also, bis nächste Woche.
Shit, ja.
Ciao, ciao.
Tschö.